Zeit verbringen mit Gott in herausfordernden Zeiten. Gebet in herausfordernden Zeiten, das habe ich als Überschrift gewählt über die Predigt heute. Es wurde schon angekündigt, es geht um den Matthäus, um die Stelle 26 bis, oder Kapitel 26, 36 bis 46, genau, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Bevor wir uns dem nähern, möchte ich einfach nochmal uns selbst hier abholen. Was sind vielleicht für uns herausfordernde Situationen? Es kann sein, ganz einfach, ein Umzug in eine andere Stadt, wo man sich doch so wohl fühlt in der Stadt, wo man gerade ist. Oder vielleicht doch die Situation an der Arbeit, wo man trotz so vielen Investieren und so vielen Versuchen, Dinge in Klarheit zu bringen und Klärung reinzubringen, ob jetzt mit Arbeitskollegen oder mit Kunden, nicht in eine Klärung kommt, wo man Tag für Tag damit konfrontiert ist, diese Herausforderung. Und das nicht nur finanzielle Folgen hat, sondern vielleicht auch menschliche. Und vielleicht auch seine eigene Gesundheit anfängt anzugreifen. Oder, so wie jetzt momentan, die große Herausforderung in Europa. Krieg in der Ukraine. Hunderttausende sind auf der Flucht. Kinder und Frauen, Zivilisten sterben. Wie kann ich da beten? Kann ich das überhaupt noch? Und genau da möchte ich einfach dieses Gebet von Jesus auch einordnen, das wir uns gleich zusammen angucken wollen. Ja, davor einfach kurzen Kontext möchte ich euch mit reinnehmen. Wo steht dieses Gebet, was wir uns angucken möchten? Es steht an einer Stelle, ziemlich am Ende von Jesu Leben. Jesus hat in den letzten Kapiteln im Matthäus-Evangelium davor viel davon geredet, von seinem eigenen Weggang. Dass er bald nicht mehr hier auf der Erde so sein wird. Mit seinen Jüngern viel darüber geredet. Er hat aber auch vom Ende der Zeiten geredet, wie es sein wird. Und er hat kurz davor mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert, hat mit ihnen zu Tisch gelegen und hat mit ihnen das Brot gebrochen. Akt der Gemeinschaft. Und aber auch hat ihnen erzählt und gesagt, hey, ihr werdet mich verleumden, alle von euch. Keiner wird zu mir stehen, wenn ich hier nicht mehr bin. Und das, obwohl sie so viel Zeit mit ihm verbracht haben über die letzten 3 Jahre. Wahrscheinlich sogar mehr Zeit als mit ihren eigenen Familien. Ja, mit dieser Stimmung und ja, vielleicht auch mit der Frage im Hinterkopf, wie es Jesus gegangen sein mochte in dieser Zeit, wo er so viel mit den Jüngern verbracht hat, so viel in sie rein investiert hat und wo er gleichzeitig wusste, es wird eine schlimme Sache für ihn passieren und die Ängsten von ihm werden nicht mehr zu ihm stehen. Wie ging es ihm damit? Mit dieser Frage möchte ich jetzt in den Bibeltext einsteigen. Genau. Könnt gerne auch an dem Beamer sozusagen mitlesen. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierher und wartet. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollte ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst jedoch ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Die Jünger konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, an der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist nah. Was ein Wechselbad der Gefühle, mit dem wir hier konfrontiert sind. Erst ein anscheinend gemütlicher Spaziergang zum Ölberg in der Gruppe, wo vielleicht die Jünger noch am Diskutieren sind. Boah, was meint er denn damit, dass wir ihm von ihm ja verlassen, dass wir ihn verleumden werden? Und dann hin zu einem Jesus, der betet oder der sagt: Hey, meine Seele ist so betrübt, ich kann diese Last kaum tragen. Aber auch, wir sehen genauso, auch einen Jesus, der bittend und fast flehend betet: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir sehen genauso einen Jesus, der gnädig ist gegenüber den eingeschlafenen Jüngern. Beim ersten Mal sagt er noch was zu ihnen und selbst das ist wertschätzend. Hey, ich sehe, euer Geist ist willig, nur euer Fleisch ist schwach. Beim zweiten Mal lässt er sie einfach schlafen, weil sie müde sind. Und dann zum Schluss sehen wir einen Jesus, der mutig seiner Festnahme entgegentritt, der der Herausforderung die Stirn bietet und proaktiv da reingeht. Ja, welch viele Gefühlslagen und welch bunten Strauß von Wahrheiten, die Jesus uns hier zeigt und aber auch vorlebt. Was mich am meisten fasziniert, ist diese Veränderung, die wir sehen können. Jesus ist zu Anfang noch tief erschüttert, hat keine Kontrolle oder hat vielleicht schon noch Kontrolle über seine Gefühle, aber er lässt sich von denen sehr viel mitnehmen und kann nicht anders als ja, sich vor Gott zu knien, sich auf den Boden zu werfen. Er sagt: Hey, ich kann dieser Herausforderung nicht entgegentreten. Und im letzten Vers sehen wir einen Jesus, der plötzlich proaktiv losgeht, seine Jünger mitnimmt mit seinem Elan, was Elan, aber mit dem Schwung, und der seiner Herausforderung die Stirn bietet. Woher kommt diese Veränderung? Kann ich die auch erleben? In meinen eigenen Herausforderungen, die ich habe? Dass ich von Gefühlssturm überladen oder von einem, boah, ich will diese Herausforderung nicht angehen und ich verdränge sie vielleicht sogar, hinkomme zu einem, ja, hey, ich kann sie angehen, ich nehme andere mit. Geht das? Ja, bevor ich ein bisschen mehr auf das Gebet eingehe und wir uns vielleicht dem nähern, wie das aussehen kann, möchte ich nochmal darüber das kurz mit reinnehmen, was überhaupt dieser Kelch ist, weshalb den Jesus nicht trinken möchte. Was ist seine Herausforderung, der er nicht entgegentreten möchte im ersten Moment, wo er von Furcht überkommen ist? Der bittere Kelch, von dem Jesus hier spricht, ist wohl seine Kreuzigung, ein schlimmer, übler Tod, der qualvoll ist. Aber viele Theologen sind sich einig, dass es nicht die Qual ist, weshalb er nicht dort oder weshalb er so von Angst überkommen ist, sondern es ist schlicht und einfach, dass er von Gott getrennt sein wird am Kreuz. Die schlimmste Stunde seines Lebens wird er überleben oder erleben müssen, ohne die Gegenwart von Gott, weil ihn die Sünde, unsere Zielverfehlung treffen wird. Und das muss er ohne der Verbindung, in der er sonst permanent ist, mit Gott plötzlich aushalten. Und das ist das, wovor er so eine Furcht hat. Von dem Getrenntsein von Gott. Er, der sein Leben lang bis hierhin nie von Gott getrennt war, nie in einer Zielverlebung in dem Sinne Verfehlung gelebt hat, sondern immer nur das getan hat, was der Vater von ihm wollte, ein hingegebenes Leben geführt hat, in der Verbindung, muss plötzlich getrennt sein von Gott, während er all das Schlimme erlebt. Ja, das ist das, wovor er so Furcht hat. Und gleichzeitig ist es für mich eine unglaubliche Befreiung zu wissen, wow, egal welche Herausforderung ich angehe, ich werde es immer in der Beziehung zu Gott machen dürfen. Gott wird nie weg sein. Das, was Jesus dort erlebt, muss ich nie erleben. Weil Jesus es möglich gemacht hat, durch seinen Tod, durch das, was er eigentlich gar nicht, wovon er hier betet, hey, lass es an mir vorbeigehen. Dadurch hat sich Gott so sehr verherrlicht, dass ich heute, oder dass wir heute die Möglichkeit haben, immer mit ihm in Beziehung zu sein. Das macht mir Mut. Ja, mit dieser Entspannung im Herzen möchte ich weitergehen und jetzt Schritt für Schritt das Gebet mir angucken mit euch zusammen. In Vers 36 lesen wir, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierher und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter zum Beten. Was macht Jesus hier? Jesus ist in all dem Trubel von seinen ganzen Jüngern, die vielleicht auch Fragen stellen, wo viel Quirliges miteinander ist. Und er geht ein Stück zur Seite. Er geht raus. Er geht aus dem Trubel raus. Er schafft sich Raum. Was macht er mit diesem Raum? Was passiert dann? Wir lesen weiter in 37 und 38. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. In einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle, heißt es, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Was passiert, wenn Jesus aus dem Trubel herausgeht und sich Ruhe verschafft, Raum gibt? Er wird plötzlich mit seinem Inneren konfrontiert. Er nimmt sich Raum für sich selbst, wahrzunehmen, was bei ihm abgeht. Und er spürt, da ist so viel Furcht, so viel Angst. Und das finde ich so faszinierend. Ein Gott, Jesus, als Teil der Trinität, verspürt so viel Gefühl und so eine, ja auch fast vielleicht auch Ohnmacht, wenn er sagt, hey, ich zerbreche fast unter dieser Last. Und das passt für mich so häufig gar nicht in das Bild, was ich von Gott habe. Ich denke, hey, er ist allmächtig, er ist total fähig. Und das ist er auch. Und gleichzeitig wird er von sowas Kleinem wie Gefühlen, das kann er wahrnehmen und er wird davon auch überwältigt. Und es gibt mir Mut, dass auch ich von Gefühlen mich, ja auch, die auch wahrnehmen darf, den Raum geben darf. Ich muss also nicht immer oder mir wurde dadurch einfach nochmal erneut klar, dass es nicht immer darum geht, in Stärke voranzugehen und immer zu wissen, was als nächstes kommt und was man machen muss und was gut ist, sondern ich darf auch, genauso wie der allmächtige Gott es hier zeigt, von sowas kleinem wie Gefühlen, ja, was jetzt belästigt werden, aber ich darf sie auch ihnen raufgeben und es ist okay. Ja, und das bringt mich zu einer neuen, ja auch irgendwo Einsicht, die in der Einleitung schon ein bisschen rausgekommen ist. Wir sind im Mitfühlen und im Überwältigtsein von schrecklichen Bildern, auch in der Ukraine, Gott wahrscheinlich ähnlicher, als wenn wir den Schmerz darüber einfach immer nur verdrängen. Ja, Jesus bleibt jetzt aber nicht im reinen Spüren stehen, sondern er geht wortwörtlich einen Schritt weiter. Und er betet. Er betet ein Gebet, was ich sehr spannend finde. Ich sehe darin nur in dem Gebet selbst jetzt erstmal drei Punkte. Zwar einmal Nähe zum Vater, eine Identität, die er sich von Gott erholt und eine Sehnsucht und eine Demut. Worin sehe ich diese drei Punkte? Er fängt sein Gebet an mit: Mein Vater. In einer herausfordernden Situation sagt er nicht: Du Bösewicht, bleib weg von mir. Sondern er geht einen Schritt auf ihn zu. Er baut keine Wand auf, sondern er geht in Nähe auf Gott zu und sagt: Mein Vater. Das ist eine unglaublich vertrauensvolle Nähe, die das ausdrückt, in der er sich Gott nähert. Und Identität. Er spricht dadurch auch aus, wer er selber ist. Er sagt nicht eine Sache von: Hey, ich habe immer alles unter Kontrolle und deswegen bin ich ich selbst. Sondern er sagt: Nee, durch die Identität, die Gott mir schenkt, dadurch bin ich der, der ich bin. Und nicht dadurch, wie ich mit meiner Umgebung umgehe und meinen Herausforderungen. Und wenn wir weiterschauen, dann lässt Jesus Gott, also seinen Vater, an seinen innersten Sehnsüchten teilhaben. Er betet ganz klar in der Sehnsucht: Lass den Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, er steht ganz klar zu seiner Sehnsucht. Und gleichzeitig im nächsten Teilsatz fügt er hinzu, voller Vertrauen: Wenn es dir möglich ist. Dadurch kommt Demut rein. Dadurch berät er Gott nicht, wie ich das so häufig bei mir selber beobachte, wenn ich bete: Ach Gott, das und das wäre doch so gut jetzt zu machen. Und hey, in der Herausforderung, die ich jetzt vor mir habe, wie vor ein paar Jahren in dem Umzug von Freiburg nach Kassel, habe ich ihn so sehr beraten: Es macht doch so viel mehr Sinn, wenn ich in Freiburg bleibe. Ist doch viel logischer. Und das ehrt dich doch viel, viel mehr, wenn ich hier bleibe, weil hier habe ich doch so viele tolle Kontakte zu Leuten, die noch nicht so viel mit dir unterwegs sind. Und jetzt da rauszugehen, dadurch kommen sie doch gar nicht mehr so viel Kontakt mit dir, weil wir doch auch so viel über dich reden. Ich habe ihn beraten dadurch. Ich habe mich über ihn gestellt und nicht gesagt: Hey, ja, ich will zwar hier bleiben und das ist meine Sehnsucht, aber hey, dein Wille geschehe. So macht es Jesus hier. Er betet voller Vertrauen: Hey, dein Wille geschehe, du hast gute Pläne für mich. Und ich will dich vor allem ehren. Und ich erkenne an, dass du mehr Plan hast als ich. Ja, lass mich diese letzten drei Punkte zusammenfassen. Denn ich bin überzeugt, dass wir davon viel mitnehmen können und auch sollen. Vielleicht die erste Frage, die wichtigste. Ich habe es immer wieder anklingen lassen, aber warum kann ich denn jetzt das auch auf mich anwenden? Warum kann ich jetzt das Gebet, was Jesus da spricht, oder die Vorgehensweise, die Jesus dort hat, auch auf mich übertragen? In der Bibel steht im Galater: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Kannst du noch eins weitergehen mit der nächsten Folie? Super, danke. Genau, Paulus schreibt dort: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Das Gebet, das Jesus dort spricht oder vorher gesprochen hat in Matthäus, fängt er ja an mit: Mein Vater. Das heißt, wir können alle durch den Glauben, wenn wir uns zum Glauben entscheiden an Gott, sind wir genauso in dem Ganzen drin. Wir sind genauso sein Kind. Ja, und was kann ich dadurch jetzt machen? Was heißt das jetzt konkret? Drei Punkte. Erstens, ich darf aus dem Trubel herausgehen und Raum geben für meine Gefühle, sie benennen lernen. Und ich darf zweitens auch mein Gebet starten mit: Aber Vater, mein Vater. In einer Nähe zu Gott beten, trotz den Gefühlsstürmen, trotz den Herausforderungen. Ist halt die Frage, ob ich mich ja vielleicht auch so vertrauensvoll an Gott wenden kann. Glaube ich wirklich, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, wie es hier in Galater gesprochen wird? Habe ich Vertrauen darin, dass ich, so unperfekt ich sein mag, Gottes Kind bin und mich ihm im Vertrauen nähern darf? Und wenn das nicht der Fall ist, was hindert mich daran? Ja, und drittens, lass uns in Demut beten, so wie Jesus es hier zeigt. Jesus ordnet sich hier an die richtige Stelle in der Weltordnung ein. Ordne ich mich eher als Berater von Gott ein? Dadurch bin ich höher als Gott. Oder bin ich vielmehr der Botschafter an Christi Stadt, der Botschafter Gottes in dieser Welt, an Gottes Seite, durch den Gott sich verherrlichen kann. Ja, dann haben wir jetzt ja alles gesagt, oder? Können wir jetzt losgehen? Und es einfach leben, oder? Ja, ihr merkt schon, das entspricht wohl nicht der Realität. Erstens entspricht es nicht der Realität und zweitens geht diese Bibelstelle zum Glück auch noch weiter. Und zwar geht sie weiter damit, dass Jesus dreimal betet. Es ist, bleibt nicht bei einem einzigen Gebet, sondern Jesus muss immer wieder zu Gott gehen. Uns immer wieder bringen. Und wenn Jesus das macht und Jesus das tun muss, wie sehr darf ich immer wieder vor Gott gehen und immer wieder auch ihm, ja, meinen Respekt, meine Angst vor einem großen Schritt bringen oder vor mein Mitgefühl oder meine Herausforderung mit den Bildern aus der Ukraine bringen. Ja, ich kenne das von mir sehr gut, dass wenn ich bete über eine Sache, die zum Beispiel jetzt da dieser Umzug von Freiburg hierher, irgendwie hatte ich das immer den Eindruck in meinem Kopf oder so, das Bild von mir selbst, boah, wenn ich nur einmal zu Gott gehe und es ihm einmal richtig bringe und einmal mit ihm richtig drüber rede, dann kann ich entspannt losgehen, voller Freude und Motivation. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Ich muss immer wieder hingehen. Und das Schöne ist, dass auch Jesus ja hier immer wieder hingehen muss. Und ich denke, das dürfen wir uns auch mitnehmen. Ich darf auch in dem Gott ähnlicher werden. Ich muss nicht in einem Gebet alles loslassen können und alle Herausforderungen ablegen können. Ja, Jesus brauchte selbst drei Gebete. Da darf ich mir den Raum nehmen, immer wieder auch mehr als dreimal zu Gott zu kommen. Und als letzten Punkt, Jesus bleibt weder beim Fühlen noch beim Beten, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Wenn wir in Vers 45 und 46 schauen, sehen wir, dass Jesus anscheinend so viel Kraft bekommen hat, dass er aus diesem von Gefühlen überwältigt sein rauskommen kann und proaktiv seiner Verhaftung gegenübertreten kann. Hier steht, dann, nach dem dritten Gebet, kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist nah. Ich finde den Kontrast immer noch so spannend. Am Anfang von Gefühlen überwältigt und er sagt, hey, ich zerbreche fast unter meiner Last. Hin zu einem Jesus, der sagt, hey, lass uns losgehen. Lass uns der Herausforderung die Stirn bieten. Und das durch seine Beziehung, durch sein Gebet mit Gott. Durch Gefühle zulassen und aber auch zu Gott, diese zu Gott bringen. Ja, und so bin ich auch voller Vertrauen, dass wir durch das immer wieder vor Gott kommen, irgendwann so gestärkt sind, dass wir ähnlich wie Jesus mutig Herausforderungen angehen können. Und ich wünsche mir und euch, dass wir vom Heiligen Geist geführt sind und viel Gnade mit uns selbst haben, zu wissen, wann war mein drittes Gebet? Wann heißt es loszugehen? Ja, und damit möchte ich nochmal das Ganze zusammenfassen. Ich sehe ein Vorbild in dem Ganzen, was wir hier sehen, dieser Bibelstelle, wie wir mit herausfordernden Situationen umgehen können. Wie hat Jesus das gemacht? Erstens, genau, kann es vielleicht nochmal weitergehen. Ja, perfekt. Bist du schon perfekt. Ja, erstens, ich darf mir Raum für Gefühle schaffen, aus meinem turbulenten Alltag rausgehen. Ob das jetzt ist mit privaten Herausforderungen oder mit, ja, dass ich mir auch immer wieder Raum nehme, dass die Bilder des Ukraine-Krieges mir auch nahe gehen dürfen, dass mir das Leid von Flüchtlingen vielleicht auch nahe gehen darf. Dass ich mir dafür Raum gebe, Raum schaffe und diese Gefühle lerne zu benennen. Zweitens, mit diesen Gefühlen und Sehnsüchten dann zu Gott gehen. Und das, wenn nötig, auch mehrfach. Und in diesen Gebeten, in diesem vor Gott gehen, dass ich darin nicht Gott berate, mich nicht über ihn stelle, sondern sage, hey, ich bin dein Botschafter. Und damit in Demut und irgendwo auch in Gehorsam und in Vertrauen auch mich ihm unterordne. Und dann als vierter Punkt und damit vielleicht auch der herausforderndste, den Absprung schaffen. Nicht beim Beten, beim Fühlen liegen, stehen bleiben, sondern mutig und proaktiv die Herausforderung angehen. Ja, und damit bin ich gespannt von euch zu hören, vielleicht auch von Einzelnen im Gespräch später oder über die nächsten Wochen, Monate hinweg zu hören, wo ihr selber sowas schon mal erlebt habt, wo ihr herausfordernd Forderungen betend angegangen seid und euch von Gott die Kraft geschenkt habt lassen, Herausforderungen anzugehen und vielleicht Veränderungen anzustoßen oder ja, einen neuen Schritt zu wagen und dann überrascht zu sein, wie sehr Gott das genutzt hat für seine Herrlichkeit, für seine Ehre. So wie bei Jesus. Jesus ist dann ans Kreuz gegangen, hat die Sünde auf sich kommen lassen und dadurch haben wir heute dieses große Geschenk, dass wir auf ihn zugehen dürfen, immer wieder, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen und aus der täglich leben dürfen. Und ich bin gespannt auf die Zukunft. Was wird Gott hier in dieser Gemeinde, in diesem Gemeindeleben machen durch uns, wenn wir mutig betend und ehrlich betend auf Gott immer wieder zukommen und ihm Raum geben, um dann im Alltag einfach mutig voranzugehen und ihm, ja, und einfach die Herausforderung die Stirn zu bieten. Was kann er dann alles tun? Ja, Gott ist mit uns und für uns. Auch in großen Herausforderungen, egal wie groß sie sind. Seid gesegnet.